Ja, und bei der ADX-Initiative sind wir jetzt. Da freue ich mich auf spannendes Panel, moderiert vom Hartmut May. Zu dem ADX-Initiative selbst habe ich meine Eröffnungsrede ja schon ein bisschen was anklingen lassen. Auch, dass wir, was mich sehr, sehr freut, acht willige, große, wichtige Unternehmen, 4 Versicherer, 4 Makler gefunden haben, die jetzt bereit sind, in die Gründung zu gehen und den Startschuss zu machen. Wir haben viele angesprochen, nicht alle. Wir haben von keinem ein Nein bekommen. Die Bedenken, die so da waren, sind so mit Blick auf andere Aktivitäten, wie das zusammenpasst oder auch schlichtweg interne Gründe, wie man hat da jetzt nicht gerade die notwendige Kapazität frei, aber findet es grundsätzlich gut. Deswegen bin ich da mit einer sehr großen Hoffnung, dass wir da noch in kürzerer Zeit durchaus zahlreiche weitere hinzugewinnen können. Ja, und jetzt darf ich ganz herzlich begrüßen als erstes den Hartmut May und auch schon mal bitten, zu mir zu kommen. Hartmut ist ja ein bekanntes Gesicht in der Industrie. Derzeit ist er bei CyberRight als der Co-Präsident. Das ist ein führendes US-amerikanisches Unternehmen zur Quantifizierung von Cyberrisiken. Und bevor er das gemacht hat, hat er spannende Jobs in der Industrieversicherungsindustrie gehabt, zuletzt unter anderem als stellvertretender CEO und Chief Region Market Officers der AGCS. Ja, schön, dass du da bist.
Herzlichen Dank, Patrick.
Und jetzt musst du arbeiten.
Ja, genau. Also schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Herzlichen Dank für die Worte der Begrüßung. Ja, Daten sind das neue Gold. Wie werthaltig dieses Gold ist, hängt von der Nutzung und den Standardisierungsmöglichkeiten dieser Daten ab. Wir haben das auf sehr spannenden Vorrednern schon gehört, von Marc Kirchhofer, aber auch von dir und von Palantir. Und hier setzt genau die ADX-Initiative an. ADX-Initiative versucht hier eine Grundlage zu legen, Datenmodelle zu standardisieren, Datenmodelle zu schaffen, einheitliche Datenmodelle zu schaffen und damit die Grundlage für präzisere Risikobewertungen zu legen. In unserer heutigen Podiumsdiskussion werden wir genau dazu sprechen und über die Herausforderungen sprechen, aber auch zu den Benefits, die diese Dateninitiative für die jeweiligen Stakeholder im Versicherungsgeschäft bietet, also für die Broker, für die Versicherer, aber eben auch für die Versicherungsnehmer. Dazu freue ich mich, dass wir ein paar Experten dazu gefunden haben, die ich jetzt auch ganz gerne hier auf die Bühne bitten möchte, und zwar alle zusammen, in the interest of time. Das ist einmal Marc Kirchhofer, der ist gerade eben schon vorgestellt worden, von dir, Patrick. Wir haben ihn alle eben schon gehört. Da möchte ich eigentlich nur ein paar Punkte hinzufügen, die das ein bisschen interessanter gestalten. Der Marc, der ist seit 12 Jahren bei Cintas. Von den 12 Jahren hat er 6 Jahre in New York City gelebt und hat 1,5 Jahre das Londoner Büro für Cintas geleitet und ist heute globaler Leiter der Commercial Insurance Practice aus der Schweiz. Er ist Familienvater, hat einen 2,5-jährigen Sohn und interessant für unsere Aktuare, dieses Risiko zu berechnen. Er war in seinem Leben schon 2-mal schiffbrüchig. Ich weiß nicht, wer das von sich behaupten kann. Und wenn er eine Auszeit braucht, dann checkt er sich auch gerne mal im Kloster ein und um seine Zellen wieder zu regenerieren. Ja, dann darf ich vorstellen, Jens, dich. Jens ist seit November 2022 CEO und Vorsitzender der Geschäftsführung von Marsh GmbH. Zuvor hatte er die Rolle als Chief Market Officer inne und wurde im April 2022 zum Geschäftsführer von Marsh berufen. Dienstsitz ist in Düsseldorf. Ja. Jens startet seine Karriere bei Marsh in 2009 als Vertriebsvolontär, hat dann mehrere Stufen innerhalb von Marsh durchlaufen. Interessant dabei ist eigentlich, wie du dich um die Strategie von Marsh auch hinsichtlich der Digital Transformation kümmerst, aber nicht nur bei Marsh, sondern eben auch darüber hinaus bei IOPA zum Thema Digital Ethics in Insurance, bei FISMA zum Thema European Financial Data Space und bei der Pharma hinsichtlich künstlicher Intelligenz für Risiko- und Versicherungsmanagement. Herzlich willkommen, wir freuen uns, dich hier zu haben. Und dann Michael.
Ja.
Michael Rüsch ist Head of DACH für die Swiss Re Corporate Solutions, hat 25 Jahre Erfahrung im Industrieversicherungsbereich, hat schon mehrere leitende Funktionen inne, Underwriting, lokale Verantwortung in der Schweiz, regionale Verantwortung in Europa und Asia-Pac, ist im Oktober 2020 kam als Country Manager und Head nach Switzerland für Corporate Solutions. Im April 2024 übernehme die Leitung der neu gegründeten DACH-Subregion. Michael verfügt über einen Masterabschluss in angewandter Psychologie und Leadership and Management der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaft. Viel interessanter finde ich,
ja?
Also hochdekoriert, sage ich das mal, viel interessanter finde ich, wer Interesse daran hat, Clubbing in Zürich zu unternehmen, kann sein, dass Michael hinter den Mischpulten oder hinter den als DJ vorfindet. Und auch interessant ist, dass er sich nie nehmen lässt, im Winter als Snowboardlehrer die Hüften zu schwingen. Fand ich sehr spannend. Dirk Höring, herzlich willkommen bei uns, seit April 24 Mitglied des Vorstandes der HDI Global SE, Bahn für Feuer, Transport und Technische Versicherung und HDI Risk Consulting. Er begann seine Karriere 2007 bis 2014 bei McKinsey, wechselte dann 2014 zum HDI, durchlief dort viele Sparten, sage ich jetzt mal, angefangen vom Controlling in der Kfz-Sparte, Geschäftssteuerung, Sach- und Produktmanagement, HOK Privat, dann Head of Pricing and Analytics, 2023 Head of International Programs und jetzt als Chief Underwriting Officer für Property Engineering, Marine and Risk Consulting. Ich habe mich so ein bisschen umgehört bei Ihrem Team, was das Team an Ihnen schätzt. Und es war interessant, Sie gelten als jemand, der Sachen sehr strategisch angeht, und zwar von 0 bis 100, wobei das Endresultat in dem Sinn nicht so wichtig ist, sondern eigentlich die Schritte, wie sie da hinkommen. Das fand ich sehr gern, sehr, sehr, sehr interessant. Neudeutsch würde man das Agile wahrscheinlich nennen. Er lebt mit seiner Frau und seinen beiden Kindern in Berlin. So, Stefan Sowietzki, ehemaliger Kollege von mir bei Marsch, lange Zeit ist es her, ist heute seit April 2024 Head of Sales and Clients Management für Deutschland und Österreich sowie Mitglied der Geschäftsleitung bei WTW. Ich sage jetzt mal der Tausendsasser der Industrie, weil der war vorher beim Gerling, Mannesmann, Marsch und bei AXA. Als zentraler Punkt seiner Karriere sieht er seinen vierjährigen Auslandsaufenthalt für die AXA-Versicherung, und zwar mit der gesamten Familie in China an. Sehr spannendes Umfeld, Höhepunkt seiner Karriere, aber noch viel spannender ist, dass er Keyboarder in einer Band ist und diese Band hat eine große Bandbreite, ähnlich zu deiner Karriere in der Versicherungsindustrie, nämlich vom Kölner Karneval bis zu Heavy Metal. Und falls Interesse besteht, die Band ist gerade auf der Suche nach einem Sänger oder einer Sängerin.
Genau.
Antje Beck leitet seit 2018 die Abteilung Corporate Insurance der Mahle Gruppe weltweit mit Zeichnungsbudgetverantwortung. Parallel dazu ist sie Geschäftsführerin des Inhouse Brokers. Ich könnte jetzt weiter fortfahren, aber ich glaube, du bist in diesem Kreis sehr bekannte Persönlichkeit. Interessanterweise hatten wir uns auch vorher so ein bisschen abgestimmt, auch mit deinem Team. Du kannst dich regenerieren in deinem Garten. Und zwar, ich habe zuerst gesagt, grüner Daumen. Nach dem Gespräch habe ich aber verstanden, es ist nicht nur der Daumen, sondern der gesamte Unterarm bis zu den Ellbogen sind grün. Ja, fand ich sehr spannend. Herzlich willkommen zu dieser Runde. Und ich denke, jetzt können wir auch direkt loslegen. Bevor wir dann wirklich in die Diskussion einsteigen, wollte ich Marc noch mal kurz bitten, um uns alle auf den technisch gleichen Stand zu bringen zu der ADX-Initiative, uns kurz den technischen Background dazu noch mal darzustellen.
Sehr gerne. Dann hast du schon gemacht. Okay. Gut, ganz kurz zu der Slide. Die wurde auch von Herr Patrick Fiedler bereits erklärt. Letztlich ist die Vision der RDX-Initiative, eine Plattform in den Raum zu stellen, der den Risikodatenaustausch im deutschen Markt, aber letztlich dann auch mit einer globalen Skalierung für den internationalen Industrieversicherungsmarkt letztlich standardisiert und effizient schafft. Die Teilnehmer, eben das ist getrieben durch den GVNW und Simpuls, wir haben die Koordination übernommen und letztlich sind es all die Teilnehmer, die Sie hier auf der Liste sehen, die neu eben auch dann in einem Verein zusammengeführt werden, der letztlich dazu führen soll, dass das Ganze neutral und eben nicht profitorientiert stattfinden soll. Aber ich möchte sehr gerne auf das technische Design oder auf die Lösungsstruktur kurz eingehen, um letztlich darzulegen, wie das Ganze funktionieren soll. Wir haben in der Vergangenheit unterschiedliche Arten, Weisen, auch Architekturformen angeschaut, wie das Ganze funktionieren soll. Wir haben eine zentralisierte Plattform angeschaut, wir haben das ganz komplette Gegenteil mit einem dezentralen Datenraum angeschaut, aber letztlich uns irgendwo in der Mitte gefunden und gesagt, das Wichtigste ist, dass wir eine gemeinsame Schnittstelle bauen, dass eben Informationen von A nach B sehr einfach geroutet werden können, ohne dass hier unterschiedliche Schnittstellen zwischen allen Parteien erstellt werden müssen oder dass weiterhin eben die Submission via E-Mail stattfinden. Man kann sich das sehr wohl mit einem Gleichnis oder mit einer Metapher, mit einem Flughafen vorstellen, mit einem Drehkreuz. Dubai oder Doha, da kommen viele Flieger rein, da gehen viele Flieger wieder raus. Letztlich geht es darum, die Datenpakete über einen koordinierten Punkt zu leiten. Da findet keine Datenspeicherung, keine Zwischenspeicherung statt. Die Daten bleiben in den Systemen der unterschiedlichen Teilnehmern und letztlich wird definiert, wer auf diese Daten zugreifen darf. Das heißt, es ist wirklich diese Datendrehscheibe, diese Schnittstelle, diese Datenhighway, wo sich die Initiative konzentriert und letztlich eben da mit dem Standard dann auch Effizienz und Transparenz schaffen will. Das heißt, in dem ersten Schritt in der MVP-Phase geht es darum, einerseits die Broker, andererseits die Versicherer, aber eben auch die Corporates zusammenzuführen und über diese Schnittstelle dann zu vereinen, dass da diese Daten geteilt werden können. Ich möchte zwei Beispiele nennen. Das erste Beispiel mit dem Corporate. Und Corporate in dem Sinne ein Inhouse-Broker, der die Daten selber dann über das System teilt. Letztlich müssen die Daten irgendwo strukturiert werden. Wir würden das in dem Sinne mit einer Anbindungslösung machen, die ist nicht von RDX. Wir haben uns bewusst dagegen entschieden, eben eine Frontend-Lösung von unserer Seite zu bauen und haben gesagt, das ist ein Teil, das vom Markt übernommen werden muss. Da gibt es diverse Lösungen im Markt. Eine ist die von SwissRe mit RDS. Wir haben Corify ebenfalls hier am Event. Es gibt in UK, gibt's Big Ticket. Das sind alles Risikostrukturierungslösungen, die es erlauben, eben Daten in einer strukturierten Art und Weise zu erfassen und letztlich dann auch über APIs zu teilen. Das heißt, auch da würde dann dieser Prozess mit einer Anbindung von einer dieser Lösungen passieren und die Daten würden dann über die Schnittstelle mit den Versicherern, die die Daten erhalten müssen, passieren. Das andere ist der Broker oder der Makler. Auch da müssen die Daten letztlich standardisiert werden. Die können nicht weiterhin in einem Excel oder in einem PDF via E-Mail geschickt werden. Das heißt, auch da passiert die Strukturierung in einem Maklerverwaltungsprogramm oder einer Broking-Plattform, die letztlich dann angebunden ist, eben über unsere Schnittstelle, um diese Daten dann auch transferieren zu können. Man sieht hier die weiteren grauen Boxen. Das heißt, es ist nicht unbedingt Teil der initialen Lösung mit dem MVP, aber natürlich steht das System oder eben genau diese Schnittstelle offen, auf weitere Parteien in der Zukunft anzubinden. Das können Assekurateure sein, das kann die ganze Rückversicherung, das kann der Kapitalmarkt sein. Und letztlich können das dann auch Integrationen direkt in die REMIS-Systeme und in die SAP-Systeme sein. Wir wollen die Möglichkeit bieten, eben auf einen Standard, mit einem Standard gewisse Daten in einer strukturierten Art und Weise zu übertragen, aber letztlich sollen auch die Möglichkeit bestehen, weitere Datenpunkte in einem nicht strukturierten Format oder selbst auch Dokumente diesem Payload beigefügt zu werden. Damit bieten wir die Flexibilität und die Adaption, dass das eben sehr gut angewendet werden kann. Und der letzte Punkt, nur ganz kurz, Sicherheit, es kommt immer wieder hoch, ist natürlich das höchste für uns, wir werden sicherstellen, dass der Technologiepartner, den wir auch nehmen, für diese Schnittstelle zu erarbeiten, dass da die Compliance-Richtlinien und letztlich eben auch die Sicherheitsbedenken mit einer End-to-End-Verschlüsselung und so weiter dann auch Anwendung finden.
Gut. Vielen Dank, Marc. Ich glaube, jetzt sind wir alle auf dem gleichen Stand, was den technischen Background zu dieser Initiative anbelangt. So viel zur Technik, aber jetzt eigentlich jetzt mal zu den Vorteilen. Antje, ich schaue dich an. Es gab ja schon mehrere Anstöße, um ein solches Gateway zu schaffen. Erklär uns doch nochmal aus Kundensicht, auch vielleicht aus GVNW-Sicht, warum machen wir das alles? Wo sind die Probleme, die wir heute diesbezüglich haben, aus Kundensicht? Und wieso ist diese Initiative, die der GVNW dankenswerterweise angeschoben hat, wieso ist das so wichtig?
Dankeschön. Ja, grundsätzlich ist es doch so, dass wir momentan, selbst wenn wir in unseren verschiedenen Häusern, in den Häusern der Kunden, Daten teilweise SAP-basiert oder elektronisch basiert ermitteln können, diese dann per, ich glaube, der stehende Begriff ist Excel-Listen-Weißwurf, per Excel-Liste an die Versicherer, an die Makler weiter verbreiten. Das ist aufwendig, das ist nicht skalierbar, das ist unsicher und das ist fehlerbehaftet. Die werden dann händisch übertragen, wieder in andere Listen. Dann wird diese Excel-Liste im Zweifel an die Rückversicherer oder Makler weitergegeben. Es ist alles sehr aufwendig. Das ist einer der Gründe, also ein deutlicher Effizienzgewinn vor dem Hintergrund des heutigen Arbeitskräftemangels sicherlich auch ein Thema, dass wir effizienter werden müssen an der Stelle. Und natürlich, wenn wir beispielsweise an Ausschreibungen denken, diese Excel-Liste geht dann nicht an einen Versicherer, sie geht an viele Versicherer, an viele Makler. Das ist einfach nicht reproduzierbar. Das ist nicht mehr State of the Art. Und warum sind frühere Initiativen gescheitert, obwohl der Wunsch schon länger da ist? Weil es erstens an der Unabhängigkeit fehlte aus unserer Sicht. Und auch das ist das, was die Kunden an uns herangetragen haben und die Mitglieder, dass eben, wenn da ein Versicherer, ein Makler oder ein Marktunternehmen dahinter steht, immer die Gefahr besteht, dass es verkauft wird, dass ich nicht mehr Herr der Daten bin. Also das war auch ein Wunsch der Kunden, Herr der Daten eben zu sein und der Mitglieder. Es muss unabhängig sein und es sollte eine reine Datenaustauschplattform sein, eben keine Angebotsplattform, also keine Additional Services, die da angedockt sind, sondern eine reine Datenaustauschplattform, ähnlich einer DIN-Norm, was auch immer, damit diese Daten eben One Single Point of Truth von dort verwendet werden können für was auch immer.
Auch als mit der Maßgabe der Standardisierung dieser Datenmodelle exakt schaffen, die dann vielleicht marktübergreifend den Standard setzen.
Interessant. Genau, das ist der Punkt.
Marc, ihr seid ja mit eurem Unternehmen Synpulse hier als Berater tätig. Und es geht ja auch darum, jetzt über die Struktur mit Leben zu füllen und Mitglieder für diesen Verein zusammenzubringen. Ich habe gehört, das ist nicht ganz so leicht. Da spielt wohl die Finanzierung und auch das Setup in einem Verein eine ganz entscheidende Rolle. Kannst du das mal so darstellen? Wo gibt es da die Schwierigkeiten diesbezüglich, damit wir das alles besser verstehen können? Und wie werden diese Schwierigkeiten angepackt, um diese Hemmschuhe in der Startphase vielleicht zu umschiffen?
Also letztlich muss man unterscheiden zwischen, es stehen die Firmen, stehen die Teilnehmer, die Marktteilnehmer hinter Idee und der Finanzierung, der Anschubsfinanzierung der ganzen Sache. Ich glaube, jeder versteht die Problemstellung, jeder versteht die Vision, wo wir hinwollen, wieso das so wichtig ist für uns als Industrie, dahin zu kommen. Und das spüren wir auch in den unterschiedlichen Diskussionen. Und deswegen haben wir auch 8 Logos hier drauf, weil eben genau dieses gemeinsame Verständnis für die zukünftige Lösung eben geteilt wird. Ich glaube, wo das Problem ist, jedes große Vorhaben kostet, vor allem am Anfang, wenn das Ganze losgetreten werden muss, wenn das Ganze aufgebaut wird, braucht es eine gewisse Anschubsfinanzierung. Und da ist natürlich das klassische First-Mover-Follower-Problem. Wieso sollte ich als Unternehmen jetzt investieren, wenn ich auch in 2 Jahren eben genau teilnehmen kann, wenn das Ganze läuft und das Ganze bereits da ist und dann das Risiko eigentlich an die anderen überwälze. Das müssen wir gemeinsam angehen, da hat man Lösungswege und ich bin auch guten Mutes, dass wir das letztlich dann auch umsetzen können.
Ja, aber die, ich sage jetzt mal, um gerade noch mal ein bisschen konkreter nachzufassen, die Beträge, die ich gehört habe, sind ja eher minimaler Art, wenn ich das jetzt mal vergleichen darf mit anderen Initiativen, ja, die in der Vergangenheit gelaufen sind. Ich will da keine Namen nennen, aber da sind Millionenbeträge aufgelaufen worden, die auch von der Industrie finanziert wurden. Wieso ist das hier auf einmal so ein Problem, wo ja eigentlich das Fundament gelegt wird für alles, was wir von Palantir und von den anderen Vorrednern auch von dir gehört haben? Mhm. Das heißt also, es ist eine sehr wichtige Initiative. Und im Vergleich zu den Investments, die hier eingefordert werden, mhm, oder die aufgebracht werden müssen, doch relativ gering.
Absolut. Ich glaube, da hilft uns nicht, dass diverse Initiativen in der Vergangenheit gescheitert sind und da eine gewisse Angst und Vorsicht auch waltet, natürlich bei den Unternehmen, wieso das jetzt hier anders sein soll. Mhm. Letztlich haben aber diverse Punkte eben bei uns jetzt mit angenommen. Und auch der Fakt, dass wir eben nicht Millionen brauchen, sondern eben nur 10%, also ungefähr 500.000 bis 750.000, das ist der Betrag, der hier im Raum steht, um eben genau diese erste Anfangsfinanzierung für diesen Gateway auch aufzubauen, zeigt eben auch, dass wir probieren, mit einer sehr schlanken Struktur, mit einer sehr schnellen, agilen Struktur eben Mehrwerte schnell zu schaffen, das Ganze auszutesten und davon zu lernen. Weil letztlich ist der MVP nur ein erster Schritt. Es ist ein kleiner Scope, er ist auf Deutschland begrenzt, er ist auf Sach begrenzt. Es ist ein und der erste wichtige Use Case, weil eben da die Daten standardisiert werden. Aber letztlich lassen sich darauf dann sehr viele zusätzliche Use Cases aufbauen. Und sobald wir sehen, dass eben Transaktionen über die Plattform fließen, glaube ich, ist dann auch der Kostenteil plötzlich kein Problem. Weil dann lässt sich eben der Business Case auch für die einzelnen Unternehmen sehr einfach machen und Investitionen da reinbringen. Jetzt ist es halt ein Business Case, der ist basiert auf einem Non-Profit. Das heißt, wir können zu keinem Venture Capitalisten sagen, wir hätten gerne 5 Millionen, weil da ist kein Businessmodell dahinter. Das hemmt natürlich, aber ich glaube eben darum, weil wir eben probieren, sehr schnell Traktion und Volumen und Transaktionsvolumen ja auf diese Plattform zu bringen, dass dann auch sehr schnell eben auch der Weg zur weiteren Finanzierung dann ermöglicht wird.
Ja, vielen Dank. Frage für die beiden Versicherer. Wir wissen, dass von den 100% der sich stellenden Risiken aus Unternehmersicht oder Unternehmenssicht, Versicherungsnehmersicht, ungefähr 5-8% heutzutage in den Versicherungsmarkt transferierbar sind. Die Tendenz ist hier eigentlich sinkend. Die Versicherungsindustrie, ihr als Versicherer, kämpft jetzt bereits seit geraumer Zeit mit der Relevanzfrage. Wie relevant ist eigentlich dieser Risikotransfer in diesem Rahmen überhaupt noch? Die Frage, die ich jetzt an euch habe, ist, ob diese Dateninitiative vielleicht hilft, diesem Protection Gap, der besteht, diesem Protection Gap entgegenzuwirken, dass ich mit der Quantifizierung der Daten, die ja hier geschaffen werden, eventuell von 8-10%, von 10-12% und von 12-15% komme. Ich habe die Zahlen jetzt nicht ganz im Kopf, aber wenn ich jetzt an mein Wachstum denke, ist das ja ein gigantisches Wachstum und da eine Möglichkeit. Seht ihr das so? Bereitet ihr euch als Unternehmen darauf vor? Vielleicht fängst du mal an aus der Swiss Re Seite und dann auf den HDI.
Sehr gerne. Ich sehe es so, am Anfang des Risikotransfers steht der Datenaustausch. Mhm. Und je präziser und fehlerloser der Austausch auch ist, desto besser ist ein Risiko transferierbar. Mhm. Desto besser können die Deckungen und die Strukturen definiert werden und desto besser letztendlich auch der Preis. Im Sinne von, je präziser wir die Risiken einschätzen können, desto präziser ist auch der Preis. Ob er dann tief oder hoch ist, ist eine andere Frage. Aber ich glaube, wenn wir es nicht schaffen, als Industrie die Daten strukturiert auszutauschen, wird es immer schwieriger. Wir machen das ja auch in einem Zyklus. Das heißt, wir machen das jedes Jahr in unterschiedlichen Formen, sei es jetzt Excel-Tabellen, PDFs, Word-Dokumente, es gibt ja alles. Hm. Und diese Daten dann irgendwie zu strukturieren, das müssen wir hinkriegen, auch in Sachen Effizienz. Die Last der Kunden, das jedes Jahr zu stemmen, macht langfristig wahrscheinlich keinen Sinn. Und wir haben ja Lösungen. Und ich finde halt auch, wenn wir jetzt die Chance haben, das gemeinsam zu machen, dann lass uns das machen. Im Sinne von, wir schaffen es nur gemeinsam, und das ist so der Ursprung der Versicherung, und da stehen wir jetzt, und wir stehen alle hier oben, und ich glaube, wir haben alle dieselbe Idee. Genau.
Ja, aber irgendwie finde ich meine Frage nicht so richtig aufgegriffen. Weil wir haben ja auch aus den letzten beiden Tagen gehört, dass es Probleme gibt. Wir haben so ein bisschen über ESG gesprochen, wir haben so ein bisschen über PFAS gesprochen, wollen wir jetzt hier nicht reingehen, keine Angst. Ja. Wir haben über die Reaktion der Versicherungsindustrie auf sich stellenden neuen Risiken gesprochen, dass man zunächst immer erstmal über Ausschluss nachdenkt, geschweige denn über Deckung nachdenkt. Hat diese Initiative, die ja eigentlich die Grundlage dafür liefert, spezifisch über bessere Risikoanalysen an den Risiken zu arbeiten. Seht ihr Möglichkeiten diesbezüglich, einen anderen Weg einzuschlagen?
In Kopplung zu RDX ist unsere Plattform RDS genau auf das ausgelegt. Da geht es aber um Risikoanalysen und auch um Zukunftsprojektionen im Bereich Klima oder Supply Chain. Natürlich Naturkatastrophen gehört auch dazu, aber um diese Plattform auch sinnvoll zu nutzen, um die Daten entsprechend strukturiert zu nutzen, braucht es eine Übersetzung vom Markt in diese Tools. Und wir glauben damit, dass wir dann mit den Tools, die frei genutzt werden können, im Sinne von, wenn ich das nutzen will, dann kann ich meine Daten da einschieben. Und so glauben wir, dass wir das sicher verbessern können. Ja.
Danke.
Spannende Frage. Ja. Ich glaube, muss man ein bisschen trennen. Ne? Also ich glaube, das Erste muss man sagen, RDX ist ja erstmal sozusagen eine Verbesserung von Lokationsdaten, und natürlich hilft uns das, Datenqualität in diesen Bereichen, Inflationsmanagement, Naturkatastrophen zu verbessern. Im Austausch mit Kunden, wo halt heute vielleicht Datenqualitätsprobleme und dann halt auch eine gewisse Unterversicherung herrscht. Man kann sagen, wir brauchen das übrigens auch in der Diskussion mit unserem Rückversicherer. Also wir kriegen ja dieselben Diskussionen dann auf der Rückversicherungsseite. So gesehen verspreche ich mir tatsächlich einiges von der Initiative hier, aus den Doppeleingaben und Ähnliches, die fehlen. Ich glaube, zu deiner Frage Versicherbarkeit von Risiken, ich glaube, sofern wir über Diskussionen führen, dass wir unterschiedliches Verständnis von Daten hatten und auf der Basis halt Fehlentscheidungen treffen, ich glaube, klar wirkt das korrektiv, aber ich mache ein Beispiel, wenn wir den Standort Erdbebenrisiko Türkei vorher kannten, dann sozusagen wird jetzt RDX die Diskussion da in der Hinsicht nicht verbessern, ne? Da muss man ehrlich sein. Aber ich glaube, das war auch nicht das primäre Ziel der Initiative, sondern wirklich erstmal die Effizienzgewinne und quasi wirklich die Datenqualitäts- und Reibungsverluste, die einfach in dieser Kommunikation zwischen Makler, Versicherer und Kunde existieren, zu beheben.
Ich würde mich ganz gerne mal einschalten. Entschuldigung für meine Stimme, aber ich bin ja so in der Zange von Versicherern.
War ein langer
Abend. Da wollte ich mich mal kurz freischwimmen. Naja, eigentlich hast du ja gefragt, was ist für einen Kunden drin aus dieser ganzen Geschichte. Weil wir ja merken, dass Versicherer, sobald es zum großen Risiko kommt, erstmal einschränken, vielleicht ganz ausschließen. Es gibt aber auch ein positives Beispiel dafür, ist die parametrische Versicherung, die ja rein auf Daten basiert Lösungen für Kunden zur Verfügung stellt, auch Deckung zur Verfügung stellt. Leider sind die Versicherer da nicht ganz auf der Höhe, glaube ich, mit den Anbieten von parametrischen Lösungen. Zu teuer sowieso, würde ich als Makler immer sagen, aber lassen sich auch eigentlich das Feld nehmen von anderen Institutionen, die Kapital in diese parametrischen Lösungen setzen. Und da tauchen mir die Versicherer, insbesondere die in Deutschland operierenden Versicherer, zu wenig auf. Man muss dann nach Frankreich, Asien und so weiter. Und da wäre, glaube ich, ein ganz guter Ansatzpunkt, die Daten in eine Lösung für eine Deckung zu führen und das dann hier in Deutschland zu machen. Oder in der Schweiz.
Ich glaube, es ist wichtig, dass wir mal sprechen in Bezug auf parametrische Lösungen.
Sehr gerne.
Eines unserer Steckenpferde.
Wunderbar.
Ja, also Effizienz ist ja auch ein Thema, habt ihr alle genannt bereits. Und wenn ich jetzt mal so meinen Broker-Hat aufsetze, dann müsste doch die Effizienz, die hier geschaffen wird, einen Wahnsinns-Impact auf euer Fee-Aufkommen haben. Weil da, wo Effizienzen ja erreicht werden, sinkt der Aufwand, eine Submission für den Markt zusammenzustellen. Seht ihr das so, dass euer Fee-Income schmelzen wird diesbezüglich und welche Überlegungen habt ihr, dem entgegenzuwirken? Also ich denke jetzt mal, früher war das so, ihr habt die Submission zusammengestellt, habt ihr in den Markt distribuiert. Heute ist das so, dass die Teilnehmer in das Gateway gehen und sich die Daten selber ziehen können.
Also ich will mal so anfangen. Ich liebe unsere Industrie, aber die Trägheit macht mich auch verrückt. Als ich vor 15 Jahren in die Industrie eingestiegen bin, würde ich mal sagen, haben wir genauso gearbeitet, wie wir heute arbeiten. Und das kann ja nicht sein. Also wenn ich mal andere Industrien anschaue, welche Industrie könnte es sich leisten, 15 Jahre in ihrer Art und Weise wenig zu verändern, wie sie prozessual zusammenarbeitet. Die würden verschwinden. Die würden aufgegessen werden. Und irgendwie schaffen wir es sozusagen, in unserer gemeinsamen Trägheit stabil zu bleiben, aber wir sind trotzdem sehr ineffizient. Insofern kann es doch nur unser kollektives Interesse sein, dass wir das Thema angehen und überall dort, wo Ineffizienzen drin sind, die rausholen und gar nicht nur, um profitabler oder um schneller zu sein, was tolle Upsides sind, sondern um attraktiv zu sein. Unsere Branche muss attraktiv sein. Wie attraktiv ist es, wenn wir Leute Daten eingeben lassen? Zweimal, dreimal, viermal in unterschiedlichen Unternehmen. Wir müssen das eliminieren. Ihre Frage kann ich nur bedingt verstehen. Unsere Rolle besteht darin, Kunden zu beraten, ihre Risiken zu verstehen und mit ihren Risiken umzugehen. Und da helfen uns natürlich strukturiertere Daten. Uns hilft aber insbesondere, wenn wir Zeit von den Kolleginnen und Kollegen freischaufeln, die sie dafür investieren können, darüber nachzudenken, wie man mit Daten anders umgehen kann. Das eine Thema ist das Thema Effizienz. Das zweite Thema ist ja, wie können wir neu denken? Wie können wir Daten und Technologie anders nutzen, um neue Lösungen zu kreieren?
Da kommen wir später drauf. Ja. Aber meine Frage ginge in Richtung Fee-Aufkommen. Und das ist Effizienz, die hier geschaffen wird durch die Initiative, muss sich ja irgendwie auch bei dem Kunden irgendwie wieder ankommen. Deswegen, ja, sicher, da gibt's der Ausblick in die Zukunft ist rosig, aber der erste Schritt sollte ja schon in irgendeiner Form einen Effekt erreichen, wenn ich den Business Case diesbezüglich rechnen möchte.
Der Effekt für uns ist ganz klar intern Effizienz schaffen, Kolleginnen und Kollegen freizuschaufeln, damit sie mehr Zeit haben, Kunden beraten zu können. Okay. Und deshalb lohnt es sich für uns, hier zu investieren. Und deshalb kann ich auch nur jedem hier in dem Raum die Empfehlung geben, Teil dieser Initiative zu werden. Und vor allem sollten wir aus der Phase rauskommen, darüber zu reden. Ich meine, über was reden wir? Wir reden darüber, dass wir Daten miteinander intelligenter austauschen und einen gewissen Standard schaffen. Ja.
Wenn ich vielleicht ergänzen darf. Das ist schon, glaube ich, der wichtigste Punkt an der Stelle, dieser Effizienzgewinn auf allen drei Ebenen und auch schneller zu werden auf diese VUCA-Welt, in der wir uns befinden, schneller reagieren zu können, dass die Kunden, dass die Corporates einfacher ausschreiben können. Das belebt den Wettbewerb und das hat natürlich auch an vielen Stellen dann nicht nur, wird sich nicht nur auf Preise auswirken, davon gehe ich aus, sondern auch auf Deckungsqualitäten und wird den Wettbewerb beleben. Ich glaube, das ist schon, wie eingangs erwähnt, auch vor dem Hintergrund eines War of Talents, den wir erleben, ein ganz wichtiger Punkt, dass wir effizienter werden, nicht nur auf der Kostenseite, sondern schlichtweg, dass es überhaupt noch wuppbar ist, diese Datenmengen, mit denen wir uns jetzt umgeben. Daten ist das Gold der Zukunft letztendlich. Und das kriegen wir nur gewuppt, wenn wir einen einheitlichen Datenaustausch schaffen. Das finde ich schon sehr wichtig.
Ja, absolut. Stefan, aus Sicht von WTW, welchen Impact kann diese Initiative auf das Geschäftsmodell des Versicherungsvermittlers haben? Siehst du da Änderungen, siehst du da Anpassungen diesbezüglich? Vielleicht dann auch später auf dich, Jens, weil das würde mich nicht sehr interessieren.
Ich sehe Verbesserungen allen voran. Erstmal muss man GVNW und den Mitgliedern danken und da schließe ich an Jens Florian Janssen an. Wir machen ja derzeit Hausaufgaben. Und die haben wir nicht selber gemacht, sondern da lassen wir uns von GVNW und den Mitgliedern so ein bisschen pushen jetzt, was ich aber absolut begrüße. Wir kommen jetzt endlich mal in den Modus, wo wir über diese Dinge nachdenken, die wir eigentlich seit 10 Jahren hätten machen sollen. Und dafür kann ich mich nur bedanken. Das Geschäftsmodell des Maklers ist aber ein anderes. Wir sind ja keine IT-Entwickler. Und dann wäre ich da auch falsch. Sondern wir analysieren Risiken, wir quantifizieren sie, wir versuchen Transfermodelle aufzubauen, damit die Risiken von der Bilanz der Kunden weggetragen werden und geschützt werden. Das wieder zu den 8%, vielleicht schafft das ja auf 100% oder in die Richtung zu kommen. IT ist dafür aber ein wesentlicher Baustein. Hm. Wir brauchen die IT, um genau diese Analysen fahren zu können. Und ich glaube, dass in Zukunft nur das Unternehmen in der Versicherungswirtschaft leichter radeln kann, dass Risikodaten mit Vertragsdaten, mit Schadendaten, vielleicht mit KI und mit Benchmarks zusammen integriert auf einem Datenformat hinbekommt. Hm. ADX ist ein Teil davon, ist ein Puzzlestein. Ja. Ein Puzzlestein dessen, die Daten auszutauschen, die eh jeder von Ihnen irgendwie austauscht. Wer ein Panel hat mit 30 Versicherern, der muss 30 mal eine E-Mail schreiben und die gleichen Daten rüberschicken. Ja, jetzt mal ganz grob gefasst, machen Sie natürlich alles schon automatisiert, aber darum geht es ja bei RDX. Also es ist ein Baustein, der für alle zugreifbar ist und den jeder braucht. Alles andere, was wir, also wir sind schon sehr weit in dieser ganzen Phase von Risikoanalyse und Modellierung und so weiter, teilen wir auch gerne mit dem Markt, und da komme ich auf die Unterschiede am Markt zu reden. Das teilen wir gerne. Der Datenhaushalt, der dahinter ist, den teilen wir natürlich nicht gerne mit unseren Wettbewerbern, und das behalten wir als unseren Schatz. Aber das System an sich sind wir bei WTW offen, das zu zeigen. Und wer sich damit noch nicht beschäftigt hat, sehr gerne machen wir das.
Ja, dann scheint er ja ganz gut vorbereitet zu sein darauf. Ich denke mal, Jens, ich sehe viel Kopfnicken.
Ja, ich glaube, es ermöglicht einfach unserem Geschäftsmodell, uns noch stärker darauf zu fokussieren, was es morgen sein wird. Und das wird ein Geschäftsmodell sein, was deutlich stärker auf Daten, Analytics und Beratung fokussiert ist. Und deshalb macht die Initiative Sinn. Nochmal, sie ist auch nur ein Baustein. Ne? Sie wird jetzt nicht sozusagen alle unsere Herausforderungen lösen, aber sie ist ein wichtiger Baustein, dass wir unsere Zeit auch wieder dort verwenden können, wo sie sinnvoller ist. Und natürlich schafft, wir haben ja auch große Themen, wenn ich an das Thema Lieferkette denke, dann wünschen wir uns da alle seit Jahren und Jahrzehnten sozusagen mehr Transparenz. Ne? Wir können das natürlich schaffen, wenn wir alle miteinander eine andere Datenbasis geschafft haben, auf der wir erstmal aufsetzen können. Und klar können wir dann auch neue Technologie wie KI nutzen, um auf einmal eine bessere Transparenz zu haben, die wir gestern gar nicht hatten und die wir auch händisch und mit personellem Aufwand gar nicht ermöglichen könnten.
Dirk, diese ganze Initiative ist ja darauf aufgebaut, dass keine Monetarisierung stattfindet in der ersten Phase. Also meine Frage ist, ob das nicht eine Innovationsbremse darstellt. Denn da, wo kein Geld verdient wird, kann Innovation eigentlich nicht stattfinden.
Ich glaube, ich würde das nicht teilen. Also sehr provokante Aussage, Hartmut. Aber klar. Tatsächlich, ich glaube, der Erfolgsfaktor dieser Initiative sind ja, wir hatten es heute gehört, zwei Dinge. Das eine ist, glaube ich, tatsächlich zu sagen, wir fangen sehr klein an. Ne? Also wir sehen ja, und ich glaube, ging auch durch die Presse, so eine großen Sachen wie Blueprint 2 bei Lloyds, wie ich Herausforderungen dann bei größeren Themen dann zu bewältigen sind, die dann halt auch oft scheitern. Ne? Also ich glaube, das ist der eine Erfolgsfaktor, den wir genannt hatten. Der zweite aus meiner Sicht ist diese Neutralität der Plattform, ne? Weil genau die Diskussion rund um wem gehören die Daten und hebeln wir dadurch aus. Ich kann sagen, mein Hauptaktionär ist seit Jahrzehnten ein Verein und wir sind damit ganz gut gefahren und deswegen sehe ich das durchaus nicht als Innovationsbremse.
Ja. Und Michael, ihr wart ja schon ein bisschen früher unterwegs an dieser Stelle mit eurer ADS-Initiative. Steht ihr jetzt in Konkurrenz mit dieser Initiative oder ist eure Sichtweise dazu?
Im Gegenteil eigentlich. Ist der RDS, Risk Data and Services, ist eine Ergänzung oder eine natürliche Ergänzung für RDX. Und unser Fokus steht nach wie vor auf den Risikoanalysen, wie ich gesagt habe, Naturkatastrophen, Klimarisiken und Supply Chain. Und ja, natürlich braucht es, wie soll ich sagen, RDS wird vieles ermöglichen können in der Risikoanalyse. Und natürlich haben wir ein großes Interesse, RDS an diesem Gateway entsprechend anzudocken. Unser Know-how auch entsprechend einzubringen und somit auch die Innovation voranzutreiben, ist ebenfalls ein großes Anliegen.
Ja, ich habe verstanden, ADS funktioniert auch eher modular.
Genau.
Sodass ihr eigentlich die Initiative vom GVNW praktisch nahtlos in eure schon bestehende Initiative einfügen könnt.
Richtig. Korrekt? Das ist korrekt.
Es braucht ja strukturierte Daten und RDS hilft den Mitgliedern, wenn sie es denn möchten, ist ein Tool, ein mögliches Tool von vielen, die Daten eben strukturiert zur Verfügung zu stellen.
Mhm.
Vielleicht aus der Kundensicht auch nochmal dann so die Vision nach vorne, ne? Weil wie Antje beschrieben hat, klar, es gibt auf der Kundenseite Effizienzen, aber ganz ehrlich gesagt, die sind sehr überschaubar. Ja. Ja, ich kann jetzt nicht zu meinem CFO gehen und sagen, guck mal, da spare ich jetzt eine Stelle für, dafür, dass ich keine 20 E-Mails schicke. Also das kann ich nicht erklären. Ja. Ne, das heißt, es ist für den Kunden gut, aber es ist ein Effizienzgewinn für den Markt. Aber und das ist nur dieser kleine Schritt, das haben wir ja, glaube ich, auch schön rausgearbeitet. Aber was das Ding ja dann auch soll, ist, dass alle möglichen anderen Lösungen, und du hast ja ADS genannt, aber das eine von vielen, die es dann auf dem Markt gibt und die ja da auch weiter im Wettbewerb stehen, dann ganz, ganz einfach angeflanscht werden können sollen. Und das kann alles Mögliche sein, das kann Querify sein, das können Dinge sein, an die wir heute auch noch nicht denken. Und ich glaube, da kommt natürlich dann auch ein cooler Mehrwert nach vorne für den Kunden rein, weil dann haben wir auf einmal keinen Stress damit, jemanden von unseren Risiken erstmal zu informieren und anzufüttern, weil dann können wir sagen, hier, guck mal, drück auf den Knopf, hast du alles und wie passt das jetzt zu dem Angebot, was du da machen kannst. Und das ist, glaube ich, so der Blick nach vorne, auch so eine Riesenchance bei dem Projekt. Aber das ist natürlich Zukunft, jetzt müssen wir es erstmal zum Laufen kriegen.
Ja, eigentlich kann man... Ich
glaube, man muss dafür sorgen, dass es nicht schon wieder Silos gibt. Silos haben wir ja tausende. Es muss wirklich integriert sein und systemisch auf einer gleichen Plattform und einem gleichen Format, damit die Dinge auch auswertbar sind mit den Daten, die wir dann zum Beispiel als Makler haben. Du hast eingangs so ein bisschen provokant gestellt, eigentlich ist Verein richtig oder ist Investoren richtig? Es gibt, glaube ich, für beides Pro- und Nachteile, Argumente. Wenn ich die Industrie verlasse, HDI ist ein gutes Beispiel, dass Verein funktioniert. Wenn wir in andere Gesellschaften schauen, wie Sport, dann sind nur die Vereine erfolgreich, die Investoren reinlassen. Und die sind auch schnell und die sind auch in der Lage mitzuhalten. Der Rest, ich spreche da in Köln aus Erfahrung, der schafft das halt nicht mehr. Ja. Und ich glaube, da müssen wir hin. Vielleicht muss man sich einen Partner reinholen, der schneller strampelt als wir alle, der auch ein größeres Portemonnaie hat als wir alle. Ja. Und dann mit anderen Strukturen arbeiten und einer geht voran. Vielleicht hilft das.
Ja. Super, herzlichen Dank. Vielen Dank auch nochmal mit diesem Blick in die Zukunft. Ich glaube, darum geht es eben auch wesentlich. Ich glaube auch, dass wir ganz gut herausgearbeitet haben, dass hier die Grundlage gelegt wird, um überhaupt das Ökosystem für die Industrieversicherung der Zukunft zu gestalten. Jetzt in Anbetracht der Zeit wollte ich mich nochmal ins Auditorium richten und mal gucken, ob es hier Fragen gibt. Ich sehe schon, eine Hand geht nach oben.
Ja, Hans-Jörg Schillhauden. Die Zahl der Teilnehmer her ist ja begrenzt, wenn ich sowohl die Makler- als auch die Versichererseite sehe. Gibt es denn unter den Versicherern oder Maklern noch welche, die hier zugesagt haben? Oder ist es möglich, auch von Anfang an hier dabei sein zu können?
Ja, das übernehme ich mal, Hans-Jörg. Super Frage, weil ich wollte auch hier auf alle Fälle das nicht ohne Werbeblock und Aufruf an alle mitzumachen beschließen. Wir haben in dem ersten Schritt geguckt, dass wir vor allem auch große Versicherer mit involvieren, die Programme führen können. Ja. Und wir haben ansonsten und natürlich große Maklerhäuser. Und es ist auch fair und gerecht zu erwähnen, dass eben insbesondere HDI, Swiss Re und Marsh von Anfang an da sehr stark geholfen haben. Und dann haben wir eben, ich wusste im April nicht, ob wir jetzt heute hier stehen und sagen können, wir schaffen das. Und ich bin genauso dankbar den anderen Namen, die da draufstehen, weil das heißt, dass sie in einem kurzen Zeitraum, ja, und mit all der Gefährdung, die wir jetzt hier hatten, mit gescheiterten Projekten, trotzdem den Mumm in den Knochen haben, zu sagen, ja, der GVNW kann jetzt mit dem Namen hier rauskommen. Wir wissen alle nicht, ob das nächstes Jahr funktioniert, aber wir denken, das ist eine gute Idee und wir kriegen es hin. Und deswegen stehen wir jetzt mit unserem Namen auch hier an der Tafel. Deswegen bin ich da allen dankbar. Zu deiner Frage, vollkommen offen. Wir konnten jetzt in der Zeit nicht alle ansprechen. Ja, vollkommen offen. Wir freuen uns über jeden, der da kommt und wir werden weiter ansprechen. Aber bitte sprecht auch uns an und jeder willkommen.
Und ja, es sind auch viele Gespräche geführt worden und es gibt auch noch sehr viele Aspiranten, die hier...
Ja, also genau, also ein klares Ja haben wir sonst nicht, sonst stehst du da drauf, aber genau. Wir haben auch noch kein Nein.
Genau.
Ich glaube, was sehr wichtig ist, noch zu ergänzen, das ist ein Versuch. Und ich glaube, Innovation heißt ja nicht, dass wenn wir 100 Dinge ausprobieren, 100 Mal es geklappt hat. Aber wenn wir es nicht ausprobieren, dann kann auch nichts funktionieren. Insofern stehen wir hier lieber nächstes Jahr und sagen, okay, wir Wir haben es probiert, wir sind den nächsten Schritt gegangen, wir haben die Erfahrungen gemacht. Im besten Fall können wir positiv berichten, dass es super läuft. Wir haben viele im Raum, die sozusagen davon profitieren. Im schlechtesten Fall haben wir eine Erfahrung gemacht, Erkenntnisse gesammelt, die uns dabei hilft zu justieren, wie es anders funktionieren könnte. Und ich glaube, in allen Unternehmen, die hier sitzen, wird es tagtäglich gemacht und bitten jetzt hier in der Gemeinschaft sozusagen, genau das Gleiche zu machen.
Super. Gibt es noch weitere Fragen? Ich sehe, das ist nicht der Fall.
Doch,
Stefan hat über die App. Ach so, sorry.
Es sind zwei Fragen über die App drin. Und zum einen hat Marke die schon mal erwähnt. Könnten Sie bitte die Kosten dieser Initiative bzw. einer Teilnahme für ein Unternehmen nennen? Und die zweite Frage, die ist schon sehr technischer Art. Wie ist der Prozess aller Datenpunkte zu definieren, die risikorelevant sind? Und da würde ich fast vorschlagen, das verschieben wir mal auf hinterher. Da können derjenige oder diejenige, die die Frage gestellt haben, auf uns im Nachgang zukommen, weil das Bedarf einer tieferen Gespräches. Aber die Kosten hattest du ja schon mal gesagt, welche im ersten MVP sind.
Also nur wegen der Zeit, die letzte Frage und auch Fragen, die sich vielleicht hier noch anschließen. Wir haben ja einen Podcast hier von Industrie für sich und digital. Wir sind gerne bereit, das dann in die Mediathek zu stellen. Für diejenigen, die noch weitere Fragen haben, können wir uns kurz danach treffen und die Aufnahmen machen und dann sicherlich dann auch die relevanten Personen zusammenbringen.
Ich möchte trotzdem den Punkt Kosten nochmal ganz kurz zumindest dahingehend aufgliedern, dass es da unterschiedliche Modelle für die Kunden, für die Corporates geben wird. Ich habe ja eben beschrieben, ich habe da keinen großen Effizienzgewinn, ich kann da nicht ein Riesengeld reinlegen, versus was die Makler und Versicherer einbringen. Und das ist natürlich zum einen ja Anschubsfinanzierung und Teilnahmegebühren gibt, aber es gibt natürlich auch einen Transaktionsteil. Mit einem kleinen Preistag. Und so muss man sich das dann vorstellen. Aber wir sind der GVNW und das soll für unsere Mitglieder, müssen die Kosten so überschaubar sein, dass das kein Hinderungsgrund ist.
Vielleicht kann ich kurz ergänzen, wie die Kostenstruktur ausschaut. Es geht eigentlich in drei verschiedene Bereiche. Das eine ist der Kostenblock, der für die Vereinsmitgliedschaft anfällt. Das sind 15.000 Euro pro Partei, pro Jahr. Das hilft, den Verein zu betreiben, den Verein aufzubauen. Und letztlich ist es ein Teilbereich, der auch in den Aufbau der Plattform geht. Das wird aber nicht reichen. Also 10 mal 15.000, da sind wir bei 150.000. Da ist noch ein Gap. Das ist eben genau dieses Anschubskapital, diese Anschubsfinanzierung, die wir letztlich eben noch gewinnen müssen. Und der dritte Teil, das ist die Anschlusskosten, die letztlich bei jedem Teilnehmer anfallen. Die sind schwierig zu beraten, weil letztlich hängt das von jedem unterschiedlichen Anforderungen der Parteien ab. Was besteht bereits? Was muss noch gemacht werden? Und da können wir aus dem Verein, auch wir von Sympuls, entsprechend supporten. Aber letztlich sind die Kosten dann durch die einzelnen Teilnehmer zu tragen, um dann auch wirklich diese Anbindung, diese technische Anbindung an die Schnittstelle machbar machen zu können.
Da ist noch eine weitere Frage von Herbert vorne.
Zu den Kosten. Wenn ich es richtig verstanden habe, will die versicherungsnehmende Wirtschaft möglichst wenig zahlen. Das Argument, Herr Fiedler, ich kann meinem CEO nicht erklären, warum wir das machen, habe ich nicht verstanden. Ihr beschwert euch jahrelang darüber, dass Excel-Sheets mit euren vertraulichen Daten durch die Welt meandern und sagt, wir haben keinen Nutzen davon. Ihr habt den Hauptnutzen. Ihr habt den Hauptnutzen. Und ich glaube, wenn die versicherungsnehmende Wirtschaft da nicht zahlt, wird sie bei diesem Verein und der Firma, die dann gründen muss oder sowas, am Ende auch nichts mehr zu sagen haben. Ihr müsst es im Kreuz haben, dass in euren Firmen, ihr wollt den Streit nicht mit euren CFOs. Ihr wollt ihm aus dem Wege gehen. Ihr wollt so vorbeischleichen und sagen, das machen die zahlen das dann. Wir haben gar kein Problem. Ihr habt das große Problem mit den Daten. Und ihr müsst auch in die Tasche greifen, um das zu lösen. Sonst wird das nichts.
Fragen Sie mal meinen CFO, wie streitgeneigt wir zwei sind. Dann wissen Sie, dass das jedenfalls nicht der Punkt ist. Nee, Sie haben völlig recht, dass wenn man Platz am Tisch will, muss man auch für zahlen. Da bin ich ja bei Ihnen. Aber ich kann doch nicht allen Ernstes dafür, dass ich ein paar E-Mails nicht schreibe, einen riesen Check ausstellen. Sicherheitsaspekt ist ein Vorteil. Bin ich sofort bereit, kann ich auch sofort intern verkaufen. Allein der Sicherheitsvorteil ist mir ein paar hundert Euro wert. Natürlich. Ja? Aber ich kann doch nicht eine Anschubsfinanzierung für so ein Ding machen, wo ich sehe, und das ist meine Meinung, dass ich Riesenmöglichkeiten auf der Versicherer-Makler-Seite habe und ich finanziere das als Kunde. Ich bin da jetzt auch nicht die Subventionsmaschine als BASF für einen Markt, den es viel besser geht. Ja, das machen wir sowieso.
Okay. Ja, prima. Erstmal herzlichen Dank auch für die Teilnehmer des Auditoriums. Ich glaube, wir haben einen guten Erkenntnisgewinn erreicht. Danke für Ihr Interesse, danke für Ihre Teilnahme und dann können wir jetzt, glaube ich, getrost in die Pause gehen.
Ja, vielen Dank, Hartmut, zur Pause. Wie gehabt, immer dem Dank noch an den Sponsor, das darf ich nicht vergessen. Und das ist die SV Sparkassenversicherung, wenn ich jetzt mich nicht vertue, bei dieser Kaffeepause. SV Sparkassenversicherung, danke. Und Hartmut, vielen Dank für eine super Moderation. Vielen Dank und ja, lasst uns das wuppen. Danke.